Wenn Menschen zwischen zwei Optionen wählen können, wird die Entscheidung oft durch eine dritte unattraktive Option beeinflusst. Wenn es zum Beispiel zwei Kaffee gibt, einen kleinen für 3 Euro, einen großen für 5 Euro und noch eine dritte mittlere Option für 4,80 Euro, entscheiden sich viele Menschen plötzlich für den großen Kaffee, weil der mittlere nur minimal günstiger ist, obwohl sie diesen ohne den Decoy vielleicht nicht genommen hätten, sondern den kleineren gewählt hätten. Das finde ich super interessant, denn wir unterscheiden bzw. wir entscheiden uns häufig für Dinge, die uns den größten Vorteil bieten.
Ich meine, dass man das an Honigbienen einmal testet hat. Man hat denen eine schwer zugängliche Blume A mit ganz viel Nektar und eine super leicht zugängliche Blume B mit ganz wenig Nektar zur Verfügung gestellt. Und
die sind dann an die schwer zugängliche Blume gegangen?
Ja, das ist jetzt der Witz. Ich habe nämlich keine Ahnung. Auf jeden Fall.
Das wäre gut gewesen zu wissen.
Beim nächsten Mal war sie es auf jeden Fall. Ich bin mir nicht sicher, ob sie sich für A oder B entschieden haben.
Ja.
Aber
ja.
Man hat ihnen dann, die dritte Option war dann die Blume C.
Ja.
Die war genauso schwer zugänglich wie Blume A, hat aber genauso wenig Nektar gehabt wie die super leicht zugängliche Blume B. Und dann haben sich die Bienen für die schwer zugängliche mit viel Nektar entschieden, obwohl sie ja auch die leicht zugängliche mit mittelwenig Nektar zur Verfügung gehabt hätten.
Krass.
Ja, Kosten-Nutzen wahrscheinlich.
Krass. Aber Kosten-Nutzen ist ja trotzdem krass, weil die ja trotzdem dennoch viel mehr Energie aufwenden müssen, um diese schwer erreichbare Blüte zu knacken.
Ja, aber dann hat es sich ja trotzdem mehr gelohnt, weil halt wahrscheinlich doppelt so viel Nektar drin war. Und ich glaube, es ist einfach
waren
wichtig.
Waren das die gleichen Blüten, also die gleichen, von der Wertigkeit her der gleiche Nektar? Also weißt du, wie ich meine? Dass jetzt nicht, wenn die jetzt Rosen zum Beispiel scheiße finden und dann gab es noch eine, weiß ich nicht, was ist sonst noch, ein Gänseblümchen.
Ja, also das weiß ich genauso früh als wie.
Das, aber das ist ja spannend. Ich glaube, das müssen wir nochmal rauskriegen. Wir schreiben uns das direkt auf.
Ja, genau. Also das hätten wir jetzt erstmal nicht geklärt mit den Bienen und
aber wir bleiben dran und wir forschen das nach.
Wir bleiben drum, wir forschen es nach. Wir können das jetzt heim zwar nicht klären mit die Bienen und welchen Nektar und wie viel und warum, aber wir bleiben jetzt einfach mal dabei, was sich wann lohnt und schauen, ob sich denn unsere Hunde auch für Dinge entscheiden, die sich am meisten lohnen und was das für unser Training bedeutet.
Und wenn irgendwer von euch das Decoy-Ding mit den Honigbienen kennt, dann schreibt uns das gerne mal, denn das ist schon ziemlich interessant, wie die ganzen Zusammenhänge da sind und ob die sich tatsächlich für diese schwer zugängliche Blüte, was ich mir schon vorstellen kann, wenn viel Nektar drin ist, entscheiden. Aber wichtig für mich wäre noch zu wissen, sind die Blüten gleichwertig gewesen oder gibt es da irgendwelche Präferenzen und man sagt dann, es scheint nur so, als ob die, weißt du, worauf ich hinaus will?
Ja, waren es also, denn die Lieblingsblumen?
Ja, ob die vielleicht jetzt vielleicht zu der Blume gehen, wo wir denken, boah, cool, guck mal, die haben da so eine Anstrengung. Aber vielleicht ist der Nektar ja einfach viel leckerer und die hätten sowieso die Blume genommen.
Oder es waren total gesunde Haferkeksblumen.
Kann auch sein. Eine Dinkelblume. Dinkelvollkornblume.
Ja, wäre spannend. Ja.
Pferdklickern, der Podcast über positives Training mit Pferd und Hund. Lass dich inspirieren von der Welt des positiven Trainings und entdecke Blickwinkel, die dir neue Wege eröffnen. Katharina Deisenberger und Nadine Keune beleuchten positive Alternativen für dein Training, enttarnen Stolperfallen und laden dich ein zu spannenden Selbstexperimenten.
Hörst du auch auf den Satz von deinen Kunden, ich belohne nicht mehr, weil mein Hund hat verstanden, was er machen soll?
Ja, und manchmal kriegt man ja den Hinweis, dass der eigene Hund einen Trick XYZ ja auch macht, ohne dass er einen Keks dafür kriegt. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum das ein Hund trotzdem tut, obwohl er keinen Keks kriegt, beziehungsweise kein Verstärker vermeintlich dahinter steht. Die Lerntheorie besagt nämlich, dass Verhalten nur dann zuverlässig bestehen bleiben kann, wenn es auch zuverlässig verstärkt wird. Also sprich, wenn sich was lohnt. Mhm. Und wann lohnt sich denn was? Zum einen lohnt sich, wenn der Hund für ein Verhalten, wie gesagt, XYZ, er kriegt einen Keks, man spielt oder er kriegt die Erlaubnis, dass er wieder an ein Buddelloch gehen kann. Zum anderen lohnt es sich aber auch für Hunde, sowie für alle anderen Lebewesen auch, wenn sie zum Beispiel etwas Unangenehmen entgehen können. Mhm. Als Beispiel, bevor mir mein Hintern auf den Boden gedrückt wird, setze ich mich schnell hin. Oder aber auch, ich spuck einen Knochen, einen Socken oder einen Schuh aus, damit es mir nicht irgendwie unangenehm aus dem Maul zehrt wird. Unsere Hunde sorgen also Verhalten ausschließlich zuverlässig, wenn es sich lohnt und ein Verstärker, der, ob positiv, aber auch negativ, die Konsequenz von dem Verhalten ist. Mhm. So, und was ist jetzt eigentlich ein Verstärker? Mhm.
Die große Frage. Also wir können das unterteilen in primäre Verstärker, sekundäre Verstärker und man kann das jetzt bis ins Unermessliche fortführen und sagen, es gibt auch noch tertiäre und heißt es quartiäre? Soweit habe ich es noch nie gedacht. Da fehlt mir leider mein nicht vorhandenes Latein. Verstärker. Das heißt, primäre Verstärker sind die Verstärker oder die Dinge, für die wir die Strapazen eines Verhaltens auf uns nehmen. Er befriedigt sozusagen Bedürfnisse und lässt uns das jeweilige Verhalten in Zukunft erneut zeigen. Das heißt, ich arbeite an sich nur für primäre Verstärker. Primäre Verstärker sind Dinge, die wir nicht lernen müssen. Also die von Anfang an verstärkend wirken, wie zum Beispiel Futter. Also ein Hund, dem muss ich nicht erklären, dass er Leckerlis gut findet. Es sei denn, ich habe jetzt eine Angstproblematik oder was auch immer dahinter, aber Essen ist an sich ja eine existenzielle Sache und somit eine primäre Verstärkung. Oder wenn ich sage, ich möchte nicht frieren, dann ist Wärme auf jeden Fall auch ein primärer Verstärker. Oder Durst haben und was trinken können, das ist auch ein primärer Verstärker. Und ein sekundärer Verstärker ist jetzt im Gegenzug dazu alles das, was einen primären Verstärker ankündigt. Also wenn ich zum Beispiel Geld bekomme, ist das ein sekundärer Verstärker, weil ich weiß ja, dass ich damit einen primären Verstärker erwerben kann. Oder einen Lohnschein. Oder wenn ich einen Lichtschalter zum Beispiel drücke und ich weiß, das ist der Ankündiger dafür, dass es Licht angeht, dann ist das Drücken des Lichtschalters schon der sekundäre Verstärker für das Licht. Diese angeborenen Bedürfnisse müssen nicht erlernt werden. Wie gesagt, Sozialkontakt, Sicherheit, Wohlbefinden, Schlafen, Essen. Und in der positiven Verstärkung sind das Verstärker. Ich füge etwas Angenehmes hinzu. Es sind also positive Verstärker. Ich füge etwas Angenehmes, einen primären Verstärker, hinzu. Und somit ist automatisch Freude mit meinem Verhalten verknüpft, was ich gerne verstärken wollte bei meinem Hund. Und in der negativen Verstärkung, umgekehrterweise, spricht man von negativen Verstärkern, weil ich etwas Unangenehmes entferne. Also wenn ich jetzt an dem Beispiel bleibe, wenn ich jetzt meinen Hund zum Beispiel auf den Boden drücke, um dem das Sitzen beizubringen, dann ist der Verstärker ein negativer Verstärker fürs Sitzen, weil ich das Unangenehme, diesen unangenehmen Druck auf dem Po des Hundes entferne in dem Moment, wo er das richtige Verhalten zeigt und sich hinsetzt. Dieses ganze Ding ist dann auch mit Erleichterung verknüpft. Wenn man einen unangenehmen Reiz entgehen kann, dann bin ich erleichtert, so wie du das vorhin gesagt hast. Die Hunde machen, oder viele Hunde werden ja gar nicht verstärkt im Sinne von belohnt, im Sinne von Keksen oder irgendwas, was positiv hinzukommt. Und dann scheint es oft so, als ob die Dinge machen, auch ohne Keks, weil man einfach so ein super Trainer ist. Und wenn man sich das mal genau anguckt, werden die natürlich auch verstärkt, aber haben dann natürlich den ganz anderen Verstärker, nämlich einen negativen Verstärker. Und führen die Verhalten auch relativ schnell aus, wenn ich in unmittelbarer Nähe zu dem Hund stehe und der genau weiß, wenn der Mensch so und so nah steht, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ich wieder runtergedrückt werde, wenn ich nicht schnell genug reagiere. Und somit führt der Hund das Verhalten sitzend relativ schnell aus, einfach um diesem unangenehmen Reiz zu entgehen. Und dann gibt es natürlich auch noch so diese Denkweise von einigen Hundehaltern, die dann sagen, naja, okay, aber wieso muss der Hund ständig verstärkt werden? Ich als Mensch wäre ja auch nicht für alles Mögliche verstärkt. Ich mache ja Dinge einfach nur, weil sie gemacht werden müssen. Und da ist immer die Frage, ist es denn tatsächlich so? Weil wir Menschen natürlich andere Verstärker haben als Hunde und somit scheint es oftmals, als würden wir zwei Beiner völlig ohne Verstärker arbeiten.
Ja, wir Menschen sorgen ja unser Verhalten für soziale Anerkennung, Erfolg, Geld, also auch Essen. Spannend ist es jetzt natürlich, wenn es brennt bereits Licht, drückt man den Schalter denn dann trotzdem rauf und runter, weil man weiß, Licht an, aus, wie auch immer. Ganz spannend finde ich es immer, wenn als Beispiel, wenn man mit Kachelofen einheizt oder man hat nur einen Kamin, dann ist es ja nötig, Holz zu hacken. So. Und es ist ja wirklich, wirklich viel Aufwand. Und dieses Verhalten wird dann quasi ja nur im Notfall zeugt. Also sprich, es ist so kalt, dass es hilft jetzt alles nichts. Und mir geht's so, ich würde mir jetzt schon Alternativen überlegen, wie ich aus der Nummer rauskomme. Also entweder ich kaufe bereits gehacktes Holz, biete dann einem anderen Menschen einen für ihn passend ausreichenden Verstärker, oder dass er mir das Holz dann bitte nur aufrichtet und im besten Fall
im Keller schon einräumt und stapelt.
Ja, genau. Und genau, also Geld, der sekundäre Verstärker, es wird, bei uns Menschen ist es ja einfach viel komplexer, unsere Range an Verstärkern, warum wir was machen. Und genau, wie gesagt, mit dem Lichtschalter, den betätigen wir ja auch nur dann, wenn die Konsequenz Licht benötigt wird. Nur weil wir wissen, wie er funktioniert, druck ihn ja trotzdem nicht dauernd, bloß weil ich drauf vorbeigehe.
Nee, genau, ja.
Genau. Wir wägen also immer und überall ab, lohnt sich dann der Aufwand, was gibt's dafür oder halt nicht.
Und ist das auch gerade mein Bedürfnis?
Ja, stimmt. Wenn ich sage, ich will ja gar kein Licht, dann so.
Ja, genau. Das hast du halt bei Hunden ja auch ganz häufig, dass man sagt, ich möchte jetzt zum Beispiel im Anti-Jagd-Training zum Beispiel, und wenn die Hunde dann von einem hetzenden oder von einem laufenden Reh, was die gerne hetzen wollten, dann abgerufen werden, die können ja ganz oft gar kein Futter nehmen. Also weil die, also aus der Hand zum Beispiel, weil die gar nicht in diesem Modus sind. Das ist wie wenn du jetzt, wie du sagst, an einem Lichtschalter am helllichten Tag vorbeigehst, warum sollst du den Lichtschalter drücken? Ist ja gar nicht dein Bedürfnis gerade nach Licht. Anders sieht es halt aus, wenn es dunkel ist und du deinen Schreibtisch nicht mehr erkennen kannst. Dann wird das schon ein größeres Bedürfnis. Deswegen ist halt immer auch ganz wichtig, echt zu gucken, was ist eigentlich das Bedürfnis vom Hund und nicht nur immer nur Kekse reinzustopfen, sondern eben auch zu schauen. Und da kann man zum Beispiel ja auch mit der Darreichungsform viel machen, dass man sagt, wenn ich den Keks jetzt werfe, dann kann es sein, dass das eher dein Bedürfnis befriedigt. Also Stichwort funktional verstärken oder funktionsnah verstärken. Ja, aber wie gesagt, mit dem Lichtschalterbeispiel finde ich, da wird das einmal deutlich, dass man nur, weil man das Verhalten kann, den Lichtschalter drücken und auch Licht dann uns verstärkt, eben immer irgendwie auch mit dazu zu sagen ist, wollen wir jetzt eigentlich, brauchen wir gerade Licht? Ist das gerade das Bedürfnis? So geht es unseren Hunden ja auch.
Ja.
Gibt's ein schönes Zitat von Nina Steigerwald, die sagte einmal, etwas verstanden zu haben, heißt nicht auch automatisch, es reproduzierbar zu zeigen. Heißt also, dass nur weil wir etwas verstanden haben, dieses Verhalten noch lange nicht zeigen müssen. Es kommt eben auf den Verstärker an.
Wenn jetzt Verhalten plötzlich trotz ausreichendem Verstärker nicht mehr gezeigt wird oder man immer einen höherwertigeren Verstärker nehmen muss, damit Sitzplatz, was auch immer gezeigt wird, sind die Ursachen oft in körperliche Beschwerden zu finden. Also sprich, der Hund wird immer zögerlicher mit dem Platz oder wird immer zögerlicher mit dem Sitz oder tut es halt einfach gar nicht mehr. Dann können das Rückenschmerzen sein oder das Apportieren wird immer schlechter oder er möchte irgendwas nicht mehr in den Mund nehmen oder er bringt es nicht oder er kann das Apportel nicht ordentlich halten. Dann ist es halt vielleicht auch mit Zahnweh verbunden. Die folgenden Verhalten sollten wir dringend ernst nehmen, den Ursachen dafür auf den Grund gehen, sei es denn jetzt Überforderung, Stress oder eben Schmerzen. Nochmal zu dem Beispiel vom Apportieren. Der Hund, wir schicken den auf den Apport, er bringt das Apportel, er lässt sofort dieses Apportel fallen oder er sitzt nicht mehr vor. Dann können das, wie gesagt, diese Rückenschmerzen sein. Oder, und jetzt wird's spannend, wenn ein Hund zum Beispiel, er wird auf den Apport geschickt und auf einmal kriegt er irgendwie ein Sumi oder er springt durch die Gegend oder...
Ein Sumi? Was ist denn ein Sumi?
Ein Sumi? Ein Sumi, das sind die, ja ich weiß nicht, die verrückten 5 Minuten.
Ach,
das ist
okay.
Dieses Fiddle Around, wenn die dann einfach, ja, also man kennt das ja oft, das gehört halt in diesem Bereich Übersprung.
Ja.
Wenn man sagt, also ich merke das beim Lenzi, wenn dem ein Trainingsschritt zu groß ist oder wir sind im Training und irgendwas ist oder er hat jetzt einfach irgendwie einen inneren Konflikt und weiß nicht, wie er den jetzt irgendwie lösen soll, dann kriegt er halt so einen Sauser. Und viele Leute, die sagen dann so, der will das nicht oder der spinnt jetzt rum oder die werden dann einfach zornig, weil man es irgendwie persönlich nimmt und sich dann auf den Abend nochmal fühlt. Und dabei ist es aber wirklich ein Konflikt. Worin der Konflikt denn jetzt besteht, ist es, er traut sich zum Beispiel nicht in das Waldstück. Man weiß ja nicht, riecht er denn was, war denn da gerade irgendwas, war es ein Wildschwein, war es ein anderer Hund, was auch immer das es war, er geht nicht in das Waldstück. Es ist gerade super viel Aufregung, er kann sich nicht konzentrieren, vielleicht wird er gern irgendwo anders hier gerade in dem Moment. Die vielfältigsten Ursachen, es gibt eben, wie gesagt, diese Übersprungshandlungen, wie dieses, auf einmal fangen sie zum Sausen an oder die kratzen sich auf einmal. Manche Hunde fangen auch zum Beispiel irgendwo zum Schnüffeln an, dass man sagt, ja, also jetzt mach mal deine Aufgabe, schaut mich an, geht weg und schnuppert irgendwo rum. Dann kehrt es fast schon mit zu den Beschwichtigungssignale mit rein. Zum Beschwichtigen kehrt im Übrigen auch Gähnen, Wegschauen. Ja, also alles, was so ein bisschen deeskalierend wirkt. Und natürlich das Meideverhalten, beispielsweise der Rückzug oder der Hund weicht aus. Und wenn man jetzt halt diese Zeichen ignoriert, wie auch immer sie sich ausdrücken, oder also wenn ich einfach merke, ein Signal, das vorher Bombe gesessen hat und der Hund von jetzt auf gleich es nicht mehr ausführt, weil obwohl der Verstärker der gleiche ist oder immer mehr Verstärker braucht, um es zu tun, ein Schachtelsatz. Also auf jeden Fall, wenn wir diese Zeichen ignorieren, trotzdem darauf bestehen, dass der Hund dieses Verhalten jetzt ausführt, dann bauen wir ja Druck auf. Der Hund gehorcht dann vielleicht, also er setzt sich dann vielleicht, wenn ich sage, hey, oder irgendwas. Ja. Ich brauche ja noch nicht mal körperlich werden, aber es reicht ja schon ein Stampfen, ein Klatschen, ein in irgendeiner Art und Weise.
Und was ja Hund, meistens auch irgendeine Körperlichkeit ankündigt in vielen Trainings, ne?
Ja, also es kündigt es vielleicht auch. Also ich habe jetzt den Lenzi noch nie
gebaut
oder irgendwas, aber mir passiert es ja auch, wenn ich dann sage, es mir pressiert es zum Beispiel und er schnuppert jetzt da noch irgendwo in der Gegend, weil es halt interessant ist. Und wir müssen jetzt aber wirklich los. Naja, bevor ich dem jetzt irgendwie mir hinterher schlepp oder an der Leine ruck oder irgendwas, dann sage ich schon mal, hallo, wir müssen jetzt los. So, und dann ist ja auch der Verstärker, der vermeint, also der, wo man sagt, naja, geht doch auch ohne Keks, muss ja jetzt da nicht immer. Ja, aber der Verstärker war ja, ich werde zornig und ich habe Druck aufbaut.
Und wenn so, er kommt,
ein negativer Verstärker, genau. Er lässt es los, genau, also er lässt von seinem Verhalten XY, das mir jetzt gerade auf Nerven geht, er lässt ab und kommt zu mir. Dann war der Verstärker halt nicht der Keks, bitte lasst es und komm her, sondern der Verstärker war halt dieses so, was nicht in Ordnung ist. Übrigens, und mir passiert es im Alltag manchmal, man ist da nicht stolz drauf, aber wie gesagt, es passiert. Und was aber ganz wichtig ist, dass das nicht die Trainingssituation sein kann. Also wir sprechen da wirklich vom Alltag. Wir hetzen jetzt gerade wieder von A nach B, es pressiert, der Nächste wartet schon, vielleicht läutet nur das Telefon und wir müssen jetzt los. So. Und dass man das wirklich auseinanderzirkt, dass das nicht Teil sein darf von meinem Trainingsplan. Was passiert, wenn der Hund nicht hört? Naja, dann schmeiße ich ihm halt die Leine noch. Also das kann nicht Teil des Plans sein. Das haben wir jetzt, wenn überhaupt, in einem Bereich Management, bevor der Hund auf die Straße läuft und überfahren wird. Aber da stellt sich dann natürlich auch wieder die Frage, kann man das einfach vorher anders handeln oder regeln? Managen.
Und ich finde auch, es ist immer so eine interne Notiz. Also ich hatte ja mit Malik auch immer mal so Situationen, was jetzt auch zum Beispiel so Wildsachen anging. Wenn wir Rehe gesehen haben, hatte ich ein Fenster von ungefähr 10 Sekunden. Das hatte ich mir mühsam aufgebaut, wie der stand sozusagen und ich die Leine dran machen konnte. Aber wenn du jetzt zum Beispiel unterwegs warst und hast dich unterhalten oder hast es einfach nicht mitbekommen, dass er schon im Hetzen war und er war schon so 30 Meter weg, habe ich den tatsächlich nicht mehr zurückbekommen, einfach weil ich diese Situation so super schlecht üben konnte und der einfach auch so im Sack war, dass der Trainingssituation und tatsächlich wild auf dem Feld selektiert hat. Also alles, was Hetzangel war, was Hasenzugmaschine war, was solche Bommeldinger im Feld, wo der plötzlich die vor sich hatte. Das hat alles top funktioniert. In dem Moment, wo das Reh stand, wo man sich ja einfach nicht 15 bestellen kann am Tag, um das zu üben, funktionierte das dann bei 50 Meter, wenn er gelaufen ist, nicht mehr. Und dann sind halt auch so Situationen gewesen, wo ich echt sauer war und dann auch den anderen geschimpft habe, wenn er zurückkam oder wie auch immer. Aber das sind wirklich Situationen, wo man sagen muss, okay, ich bin neben meinem ganzen Wissen als Trainer und wie ich Trainingspläne aufschreibe für Kunden und für meine eigenen Hunde eben trotzdem noch einen Mensch, der dann auch einfach Angst hat in so einer Situation, wenn der Hund nicht funktioniert. Aber was du, glaube ich, dann auch jetzt meintest, ist, dass man in dem Moment, wo man eben aus unserer Sicht ja falsch reagiert, weil in dem Moment ja nichts bestätigt einen selber oder es ist für einen selber angenehm, wenn man kurz schimpfen kann, weil man dann seinen ganzen Frust einmal kurz loswerden kann. Es hat ja aber nichts Konstruktives. Aber ich finde, in dem Moment ist immer wichtig, dass man sich die interne Notiz macht, Mist, das ist eine Situation, die hat nicht funktioniert, die muss ich das nächste Mal entweder, wie du sagst, anders managen oder einfach nochmal mir über einen besseren Trainingsplan Gedanken machen.
Also in dem Bereich sind wir ja ganz früh, das Beispiel, wo du jetzt genannt hast, du schlenderst, du unterhältst die vielleicht. Es geht ja darum, die Aufmerksamkeit ist ja nicht beim Hund, es ist ja nicht dann der gemeinsame Spaziergang und so wie meine Gedanken abschweifen, ne? Und nicht beim Hund sein, so nimmt sich ja der Hund dann auch die Zeit, Zeug zu tun, auf das er halt jetzt gerade Bock hat, weil es halt im Prinzip egal ist. So. Und das ist so spannend, sobald ich mein Handy rausziehe, ist der Lenz weg, da geht der schnurteln, da ist der Furt, das ist alles wurscht, komplett egal. Und dann aber, ich rufe den dann und wir machen irgendwie Fotos oder irgendein Video, dann schaltet der sofort wieder um auf diese Trainingssituation, es lohnt sich dann. Und ich mache das wirklich so, wenn ich denn spazieren gehe und ihr unterhalt mir, dann mache ich da die Leine drauf. Es ist dann einfach so,
das
fertig
war
aus.
Das
weil
ist
ich
mir
gedacht habe, ich kriege es nicht in den Griff. Und vor allen Dingen, ich kann mir auch gar nicht auf das Gespräch konzentrieren. Ich bin mit meiner Freundin unterwegs, die erzählt mir da dann irgendwas und ich finde das auch super unangenehm, weil eigentlich würde ich dann immer gern, Lenzi, halt, stopp, warte mal, Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz. So, man ist ja dann mit dem Kopf bei Gokom von denen zwei und nervig. Und sowas wird immer anstrengend so. Also, wir unterhalten uns, oder ich bin am Handy oder irgendwas, so, der Hund kommt an die Leine oder was auch immer, er darf irgendwo im Gebüsch Kekse aussuchen gehen, Hauptsache, es passiert jetzt nichts Dummes. Wie gesagt, es sind immer diese Alltagssituationen, man steckt einfach nicht drin, aber ich nehme es mir dann wirklich vor und mir tut es so leid, wenn ich dann wieder ein Kst oder irgendwie, mein Gott, Katrina, bist so ein Dödel, du weißt das, kriegst einfach in den Griff. So.
Das ist ein ganz nettes Wort auf Bayerisch. Das klingt jetzt nur ein bisschen schlimm, Dödel, aber auf Bayerisch ist das eigentlich ganz nett. Das war kein Schimpfwort, wollte ich jetzt damit sagen.
Also, ich wollte nicht Depp sagen, weil Depp ist ja dann wieder, aber ich denke, also das eigentliche Wort, was ich benutzen hätte wollen, wäre Depp gewesen. Ja,
ja, und ich glaube, das ist
aber ich weiß, wie es funktioniert und jeder ist ein Mensch und man kann nie diese 120% so.
Und da ist eben auch wichtig, dass man die Situation einschätzt. Und Malik zum Beispiel war ja tatsächlich ein Hund, der super gerne jagen gegangen ist. Und deswegen habe ich das auch so gemacht wie du, dass ich gesagt habe, wenn ich jetzt einfach nicht diese ersten 10, 20 Sekunden sehe, wenn er irgendwo steht und was hat, dann mache ich den dran. Und dann war der eben im Wald, wo es ja sehr wildreich war, an der Schleppleine. Anders als Cleo, die hat halt andere Baustellen, aber da wäre das jetzt nicht das Thema. Man muss das also sozusagen immer irgendwie vom Hund dann abhängig machen. Aber was ich noch spannend fand mit dem Handy und Lenz, wenn wir uns jetzt überlegen, wie wir ein Freigabesignal, also so ein Freizeitsignal aufbauen. Also ich habe zum Beispiel so ein Freizeitsignal, das heißt einfach Ende. Also wenn wir zum Beispiel jetzt eine Suche haben und da sind viele Objekte versteckt, dann weiß der Hund ja nicht, wie viele sind das jetzt. Und damit ich dem jetzt sagen kann, okay, das ist jetzt zu Ende, fertig, haben wir so ein Endesignal. Und dieses Endesignal kündigt sozusagen an, dass jetzt von mir keine Interaktion mehr kommt. Also so ein Freizeitsignal für den Hund. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Und am Ende ist dein Handy rausholen ja auch so ein Freizeitsignal.
Ja,
weil
voll.
Es ja genau das ankündigt. Also Katharina holt das Handy raus und dann kommt jetzt, es kündigt an, dass keine Interaktion mit dem Hund gerade stattfindet. Und deswegen ist das einfach, es ist wieder dieses Ding, kommen wir mal in einer späteren Folge drauf, aber wie werden Signale verknüpft an sich, ne?
Ja, und also wirklich, das ist so eine spannende Kopfnuss, weil der Lenzi hat eine Zeit lang, wir waren auf dem Spaziergang, da haben wir gedacht, was ist mit dem? Mhm. Nur immer umeinander, also um mich rum, oder hat sich dann auch nicht richtig lösen können und hat dann immer einen Stress gehabt und hat immer gedacht, was hat er denn, was ist denn los? Und dann war tatsächlich das Thema, dass er nie gewusst hat, gibt's denn jetzt was zu holen oder gibt's jetzt nichts? Hm. Und da hat man dann eben auch dieses Ende-Signal, also bei mir ist es halt einfach okay, und dann weiß er, es ist jetzt Schluss und er kann jetzt so irgendwie sein Labrador-Zeit machen gehen. Ja, genau, so. Und das war wirklich ganz spannend, dass es dieses Auflösesignal, ich habe das ja bis dahin, es ist schon länger her, ich habe das bis dahin nur kannt als Sitz auflösen, Platz auflösen, was auch immer, aber das ist wirklich ein, du kannst jetzt losgehen, alles entspannt, es gibt jetzt da nichts weiteres und genau.
Ja. Spannendes Feld. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Wir wollten noch sagen, was die Folgen von Druck und Zwang eigentlich sind.
Ah ja, genau. Also die Folgen von Druck und Zwang. Auf den ersten Blick schaut es vielleicht so aus, als hätte der Hund es jetzt endlich verstanden, ne, was man von ihm will. Oder aber noch besser, der Hund hätte eine vermeintliche Diskussion geführt, die man jetzt also mit, ich hau mal auf den Tisch, beendet hat und sich durchgesetzt hat. Aber das hat wirklich oft schwerwiegende Folgen. Zum einen ist es eben ein Vertrauensverlust, wenn denn Schmerzen im Hintergrund sind, weil der Hund lernt, dass es uns augenscheinlich ja egal ist, dass er etwas nicht tun möchte, weil ihm der Rücken schmerzt und wir aber trotzdem darauf bestehen, dass er sich setzt oder legt. Und zum anderen, wenn ich denn diese ständige Anspannung habe oder nicht erkenne, dass der Hund aus einer Angst heraus etwas nicht tun möchte oder einfach ein Verhalten nicht mehr zeigen möchte oder eben Schmerzen, wie auch immer. Also ich fordere das immer permanent ein, dann kann es im schlimmsten Fall passieren, dass er mit Aggressionsverhalten reagiert. Und das sind dann die Sachen, wo man sagt, und auf einmal eskaliert dieser Hund völlig und beißt um sich. Oder
ja.
Also wirklich im schlimmsten Fall, um Gottes Willen. Also das Fazit ist, wenn ein Hund ein Signal nicht ausführt, obwohl er es vorher zuverlässig gesagt hat und es einen ausreichenden Verstärker gegeben hat, wenn ein Hund das Signal nicht mehr ausführen möchte, ist es wichtig, genau hier zu schauen, was ist denn das Thema.
Und da fällt mir tatsächlich auch noch ein Beispiel ein von Malik und dem Stromzaun, wie auch ein Thema Rückruf, der ist auf dem Spazierweg mal gegen einen Stromzaun gelaufen. Hinter diesem Stromzaun waren Schafe. Und vermutlich hat er das mit diesen Schafen verknüpft, wie auch immer. Und dann war ich auf diesem Weg, links hoher Bewuchs, rechts Schafe hinter einem Stromzaun. Es kam Fahrradfahrer, ich rufe Malik zu mir und er kam aber nicht. Und das war völlig untypisch, weil mein Rückruf echt gut funktioniert. Bis ich drauf gekommen bin, dass der das mit den Schafen, also ich stand ja vor diesen Schafen mit diesem Stromzaun, verknüpft hat und deshalb tatsächlich auch keinen Rückruf gezeigt hat. Der ist dann auf der anderen Seite stehen geblieben, der Fahrradfahrer hat uns passiert. Aber das sind auch so Sachen, wo dann egal ist, der weiß, dass es eine richtig fette Tube für einen Rückruf bekommt, Aber alleine die Tatsache, dass ich sehr nah an diesem Stromzaun stand, einfach weil der Weg so eng war, hat gereicht, dass er gesagt hat, nee, also Rückruf, nee. Dann nehme ich lieber die Tube nicht.
Hm.
Ja. Magic Moments. Mein Magic Moment war dieses Jahr, und zwar wohnen wir hier jetzt 3 Jahre. Wir haben einen Wasserhahn, der hat 3 Jahre auch reibungslos funktioniert und ich wurde immer wieder für dieses Verhalten, Wasserhahn aufzumachen, verstärkt, dadurch, dass eben Wasser kam. Plötzlich war das Ding kaputt und ich wurde nicht mehr verstärkt. Und das ist wieder so ein Ding, was man gut transferieren kann auf den Rückruf. Das heißt, ich habe den Wasserhahn aufgemacht, das habe ich kapiert, kam Wasser raus, habe ich kapiert, wurde verstärkt, alles klar. Jetzt könnte man sagen, okay, der Hund hat es verstanden, ich sag hierher oder zu mir oder was auch immer. Mein Rückrufsignal ist, der Hund kommt, ich belohne, hat er kapiert, was zu mir heißt. Jetzt war der Wasserhahn kaputt, wie gesagt, und ich hatte ja eigentlich verstanden, wie das Verhalten funktioniert, so wie der Hund verstanden hat, was zu mir heißt. Es ist nur so, wenn ich jetzt plötzlich nicht mehr verstärkt werde, ist es eben nicht so, dass ich sofort dieses Verhalten nicht mehr zeige. Weil das ist ja ganz oft das auch, was Menschen dann sagen. Die sagen, naja, ich belohne den jetzt nicht mehr, aber eigentlich klappt es noch ganz gut, der Rückruf. Ja, wenn ich jetzt natürlich 3 Jahre diesen Wasserhahn betätige und immer Wasser rauskommt, habe ich natürlich sehr viel Masse auf diesem Verhalten. Und so habe ich in der ersten Woche noch 80% ungefähr, also wir haben 2 Wasserhähne parallel sozusagen nebeneinander, 80% immer noch zu diesem jetzt ja nicht mehr funktionierenden Wasserhahn gegangen. In der zweiten Woche waren es noch 50%, also da hatte ich so eine 50%ige Trefferchance, dass ich tatsächlich jetzt den Wasserhahn erwische, wo Wasser rauskommt, statt des kaputten. In der dritten Woche waren es 20% ungefähr und ab der vierten Woche habe ich das Verhalten gar nicht mehr gezeigt. Das heißt, ich bin gar nicht mehr zu dem kaputten, damals meinem Wasserhahn gegangen, sondern direkt zu dem, wo Wasser rauskommt. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, der Hund hat den Rückruf kapiert und jetzt belohne ich nicht mehr, weil es ja verstanden wurde, dann ist es eben nicht so, dass wir sagen können, der funktioniert ab jetzt dann nicht mehr, weil ich nicht mehr verstärke, sondern das wird sukzessive schlechter. Und es kann auch sein, dass der Hund irgendwann mal wieder, obwohl ich nicht verstärke, einen super Rückruf zeigt, einfach weil ich viel Masse vielleicht schon drauf hatte, bevor ich mich dazu entschieden habe, das Ganze nicht mehr zu verstärken. Also das war für mich echt ein Magic Moment, wo ich gedacht habe, krass, wie lange man tatsächlich noch dieses Verhalten zeigt, ohne dass man verstärkt wird, einfach weil man von dieser Masse noch lebt, die man ja 3 Jahre lang hat, wurde man verstärkt für diesen Wasserhahn.
Das fand ich krass. Also im Prinzip, es hat ja auch was mit Gewohnheit zum Tor, oder?
Ja, glaube auch.
Es ist die, ja.
Ja, ich glaube, es hat viele Komponenten. Es ist schon Gewohnheit irgendwo, ja, das kann schon gut sein.
Also spannend wäre es ja jetzt nur, ja, wenn nur manchmal vielleicht Wasser rauskommen wäre. Also du nicht warst.
Und das ist ja diese These von diesem intermittierenden Verstärken, wo ich kein Freund davon bin. Also ich weiß, dass viele Trainer ja sagen, wenn du intermittierend verstärkst, dass du dann ein sehr, wie sagt man, ein sehr
löschungsresistentes,
genau, Verhalten produzierst. Aber wenn ich jetzt von mir persönlich ausgehe, wenn ich jetzt 2 Wasserhähne zur Verfügung habe, und der eine funktioniert nur manchmal und der andere sicher, dann würde ich mich schon so einschätzen, dass ich primär zu dem Wasserhahn gehen würde, wo ich mich darauf verlassen kann, dass der funktioniert. Oder stell dir vor, du hast 2 Geschirrspüler, der eine funktioniert nur manchmal und der andere definitiv. Dann würdest du nicht diesen manchmal funktionierenden Geschirrspüler einräumen, um dann festzustellen, ja, heute ist der Tag, wo er nicht funktioniert.
Warte mal, jetzt nehmen wir mal ein altes Beispiel. Mhm. Also jetzt ist die Nina heint schon das zweite Mal droht, die Nina Steigerwald.
Ja.
Ich bin mir nicht mehr sicher, war es ein Coaching oder war es für den Medical Trainer. Es ging um diesen Löschungstrotz.
Mhm.
Da hat sie das Beispiel verwendet. Also ich löse es jetzt nicht auf. Ich stelle dir die Frage.
Ja.
Also du schaltest dein Fernseher um, sitzt auf der Couch, bist 5 Meter davon entfernt.
Mhm.
So. Und jetzt nimmst du die Fernbedienung und drückst auf den Knopf und es passiert nichts. Was machst du?
Löschungstrotz. Ich würde wahrscheinlich nochmal draufdrücken und doller draufdrücken.
So. Und meistens, wir wissen alle, dass es drin liegt, dass diese Batterie einfach leer ist. Aber wir wissen auch, dass wenn man jetzt nur 5-mal draufdrückt und immer fester auf diesen Knopf drückt, die Wahrscheinlichkeit, dass es doch nochmal geht, hoch ist.
Ja.
So, wenn wir jetzt 10-mal da draufdrücken und immer fester, je nach Temperament, haut man mit dieser Fernbedienung vielleicht
holt man sich noch ein Werkzeug
auf den Oberschenkel, man weiß es nicht. Man weiß, wenn ich jetzt aufstehe und einfach am Fernseher umschalt oder eine Batterie irgendwo zur Hand habe. Also auf jeden Fall, es ist, ich glaube, wenn es dann irgendwann doch nochmal funktioniert,
wirst du wieder verstärkt für dieses
Verhalten. Ja, und dann wägt man dann ja auch wieder den Aufwand ab.
Ja.
Ist es denn jetzt, ich drücke jetzt, es ist weniger Aufwand, noch 10-mal auf diesen Knopf zu drücken, weil vielleicht schalte er ja doch nochmal um, als dass ich jetzt das ganze Haus noch einer Batterie durchsuchen muss.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass es viel mit diesem, wie viel muss man aufwenden. Gibt es da auch einen Begriff? Ich glaube, in meinem Wirtschaftsstudium kann ich mich ganz dunkel erinnern, heißt das nicht auch Opportunitätskosten? Sind das nicht die Kosten, die in Relation zum Aufwand stehen? Müsste ich nochmal googeln, vielleicht weiß es auch ein schlauer Zuhörer.
Ich weiß es nicht, aber den Effekt, wo du gemeint hast mit diesem intermittierenden Verstärken, da geht es um den Spielautomateneffekt und der ist tatsächlich belegt.
Ja, ich kenne das Beispiel, ich glaube nur nicht.
Du glaubst nicht, dass man es auf Hunde übertragen
kann? Ja, doch, vielleicht schon, wenn man die vor den Spielautomaten setzen würde, vielleicht schon. Es ist ja ähnlich wie die Katze vom Mäuseloch am Ende, also die sitzt vielleicht 3 Stunden und es kommt nicht eine Maus raus, aber die wird trotzdem immer wieder davor sitzen.
Wobei, Vermutung, also ich weiß es nicht und ich bin auch kein Katzenverhaltensprofi.
Ja.
Wobei ich aber schon denke, dass wenn man jetzt die Katze vor dem Mäuseloch, dann hat das ja was evolutionsmäßig, ist es ja wirklich wichtig, dass die Katze auch am Swatten Dog sagt, ich bleib jetzt da sitzen, weil irgendwann kommt die Maus, weil sonst verhungere ich nämlich. Wenn es dir noch 10 Minuten zu blöd ist, dann, naja, gut.
Ja, dann ist schlecht. Das eine dumme Katze, ja.
Genau, und es wäre echt spannend, ob denn dieses Übertragen, Spielautomateneffekt bei Mensch, ich werfe diesen Euro in den einarmigen Bandit und alleine die Möglichkeit, dass was rauskommen kann oder dass sie was gewinnen, ist schon verstärkend.
Ich glaube, das kommt doch tatsächlich auf das Individuum an. Also sicherlich auch auf diese ganze Verstärkergeschichte. Wie oft wurde ich schon dafür verstärkt? Oder aber trotzdem hat wahrscheinlich auch dieses Kosten-Nutzen dann einen großen Einfluss. Also wenn ich sage, wie viel könnte ich jetzt verlieren? Also das wäre zumindest bei mir so. Ich würde jetzt nicht 100 Mal da Geld reinwerfen, weil das für mich in keiner Relation zum Risiko stehen würde.
Ja, oder vielleicht ist dir das auch schon mal passiert, dass du wirklich richtig viel Kohle verloren hast dadurch und einfach beim nächsten Mal sagst, na, auf gar keinen Fall.
Da, genau, das ist ja auch noch eine Möglichkeit.
Also ist ja
auch
so eine Lerngeschichte dahinter. Oder
wie sind wir, jetzt eigentlich aufs intermittierende Verstärken gekommen?
Weil du nicht deinen Wasserhahn reparieren willst, obwohl du merkst,
der
geht nicht,
ja,
und zwar wochenlang.
Was ist los? Ja, ich muss zu meiner Verteidigung sagen, dass ich selbst...
Es war ein Experiment. Aha, nee, okay. Nee,
war zwangsläufiges Experiment. Mein Mann ist immer viel unterwegs und im Ausland über mehrere Monate. Deshalb habe ich dieses Experiment am eigenen Leib erfahren, weil dieser Wasserhahn eben zeitbedingt Monate kaputt war. Aber ja, spannend. Wie gesagt, es gibt, ich glaube auch, da gibt es gar keinen, also zumindest aus meiner Erfahrungswelt ist und meinem aktuellen Kenntnisstand gar kein richtig und kein falsch. Ich glaube, es kommt, um es zusammenzufassen, auf das Verhalten an, wie viel kostet das Verhalten, wie viel Benefit bringt es, und ich glaube auch das, was du gesagt hast, ist das jetzt ein Verhalten, was auch irgendwo intrinsisch motiviert ist bei der Katze, weil Nahrungsaufnahme sonst tot, auch irgendwo mit eine Komponente hat. Also ich kann nur sagen, dass ich die Verhalten, und da schließt sich kurz der Kreis, die ich für meinen Hund, weil dem bringt es an sich ja nichts, ja kein intrinsisch motiviertes Verhalten, zu mir gerannt zu kommen, es sei denn halt ganz so viel Angst und denkt, dass ich ihm helfen kann, ich das immer verstärke, weil ich die, also immer jedes Mal verstärke, weil ich gern hätte, dass der zuverlässig bleibt. Und dann habe ich noch so einen Alltagsrückruf, das ist dann bei mir, komm mal her. Das ist dann eher ein Rückruf, der manchmal belohnt wird, manchmal nicht, niemals aber so hochwertig wie mein Definitivrückruf, aber der ist eben auch nicht so fest wie mein Definitivrückruf, den meine Hunde eben nur kriegen, wenn ich weiß, dass ich diese fette Tube dabei habe.
Rückruf, das wäre dann irgendwie mein Magic Moment.
Ja.
Der Lenzi war mit einem halben Jahr, hat er so angefangen, dass er auch beim Spaziergang immer mal wieder weitere Kreise zieht. Die fangen ja dann an, dass sie dann doch sich mal trauen, ein bisschen weiter weggehen. Und dann haben wir gedacht, gut, es wäre Zeit, wir fokussieren den Rückruf. Meine Idee war, der Rückruf soll nicht bedeuten, hör auf mit dem, was du machst, egal wie toll und spaßig es ist, sondern eben, komm schnell her, jetzt passiert gleich was richtig Tolles. Die Methode war, für den Rückruf hat es immer entweder Leberwurst aus der Tube gegeben oder als Alternative Käsewürfel, denen er dann hinterher sausen darf. Also je nachdem, von was er denn gerade abgerufen wird. Also hat super funktioniert. Und nach einiger Zeit hat der Lenzi dann immer wieder Sitzstreiks eingelegt. Also wir gehen irgendwo und dann setzt er sich hin. Oder er geht schon gar nicht los. Oder was auch immer. Und ihm mir dann natürlich Gedanken gemacht, oh Gott, jetzt geht's los. Er hat keine Lust auf den Spaziergang. Er ist ängstlich oder Umweltunsicherheit. Man weiß es nicht. So, im schlimmsten Fall, so, der Hund ist ein halbes Jahr alt und er hat jetzt schon körperliche Probleme, Schmerzen. Und dann, also ich habe das dann gefilmt. Wir haben einfach, um zum Schauen von der Situation raus, was war denn vorher mal los? Wie ist man denn mit der Situation umgegangen? Wie kommt er denn dann angerannt, wenn ich ihn dann rufe? Weil, witzig, wenn ich den gerufen habe, der ist gesaust wie ein Wahnsinniger.
Nein.
Ja, mit das Vorsitz, tippitoppi.
Erstaunlich.
Ja, erstaunlich. Und ich mir dachte, oh Gott, wer hätte es gedacht? So, also, turns out, der Lenzi hat einfach checkt, wenn das Rückrufsignal kommt, dann gibt's halt irgendwas richtig Geiles. Das Problem ist halt, wie kann er den Rückruf denn auslösen? Haha, Distanz schaffen. Also ist er nicht dumm, der Hund, und rennt weg. Nein, er setzt sich natürlich hin und wartet. kann man irgendwie Kalorien sparen. So. Also der Lenzi hat checkt, wie er den Rückruf auslöst. Das ist natürlich eine Interpretation. Es können natürlich auch Sachen sein, wie es war eine Fehlverknüpfung. Ein Signal ist immer auch ein Verstärker. Sprich, er hat das Warten damit verknüpft oder was auch immer. Es war Verhaltenskette, sitzen bleiben, abwarten, rufen, Belohnung. Also man weiß es nicht. Oder aber der Lenzi ist halt wirklich super smart und hat checkt, wie er das für sich optimieren kann, die Trainingseinheit. Also nachdem der Rückruf gesessen hat, im wahrsten Sinne des Wortes, habe ich dann eben angefangen, dass ich den Rückruf nicht mehr so sehr forciere, sondern dann eben ihm Sachen angeboten habe, die nur bei mir, die er nur dann mitbekommt, wenn er wirklich da ist. Baumstämme untersuchen, Zeug drin verstecken, ohne dass sie eben vorher was sagt, dass er immer denkt, oh, was macht sie denn jetzt wieder? Ich darf es auf gar keinen Fall verpassen. Also das war unser Weg raus aus dieser Misere, ein perfekter Rückruf, schlimm. Genau, Futtersuchspiele apportieren, kleine Tricks, solche Sachen. Und ich habe das ganz spannend gefunden, weil von außen wird man ja jetzt halt sagen, dieser Hund ist halt einfach voll der Kekserpresser. Aber er hat es ja wirklich ganz ohne irgendeinen Hintergedanken auf persönlicher Ebene, dass er sich jetzt gedacht hat, was kann ich machen, ne, damit die sich so richtig ärgert. Also es war keine persönliche Note dabei, dass er mich da jetzt erpresst, sondern er hat sich einfach wirklich, und das bin ich überzeugt davor, ernsthaft Gedanken gemacht, wie komme ich an mein Ziel, wie lohnt sich das? Und die Geschichte soll sorgen, dass also Hunde keine Manipulatoren sind, sondern einfach wirklich Problemlöser. Sie machen, was für sie funktioniert, ohne eine böse Absicht dahinter. Und deswegen ist es eben wichtig, dass man im positiven Training bleibt und Verhalten so zum Lenken, dass es für uns beide funktioniert. Training eben aufpassen, beobachten, wenn was nicht funktioniert.
Und das ist ein cooles Beispiel. Tatsächlich habe ich Hunde schon im Training gehabt, die kamen mit Jagdproblemen in Anführungsstrichen. Und dann sind wir zusammen im Wald gefahren und die Hunde sind wirklich in den Wald gestartet. Und es sah aus wie ein Jagdverhalten, was man irgendwie lösen muss. Und wenn man sich das aber genau angeschaut hat, und wir haben das dann so gelöst, dass wir gesagt haben, du rufst jetzt einfach mal nicht mehr, weil die Konsequenz für in den Wald starten war immer der super Schlachtruf für den Hund, der mit einer Katzenfutterdose aufgebaut war, für Situationen, wenn der Hund eben tatsächlich wild hinterher rennt. Und wie du es schon sagst, genau so, nur dass die Hunde eben im Wald gestartet sind und nicht sitzen geblieben sind, aber haben eben auch ein Verhalten konditioniert, was den Rückruf auslöst, so wie Lenz mit dem Sitzen. Das ist schon krass und teilweise muss man einfach genau hinschauen, was die denken. Und wie du schon sagst, oftmals ist es ja so, dass man es dann persönlich nimmt und sagt, Mensch, gibt's ja nicht, der verarscht mich hier komplett. Aber am Ende, wenn du die fragen würdest, wofür gab's jetzt die super Belohnung fürs Sitzen, weil das kündigt ja den Rückruf an, oder fürs in Wald starten, macht's ja total viel Sinn, was die machen. Ja.
Ja, und spannend, wie viel Mühe die sich dann ergeben. Ja. So richtig schnell losstarten oder im Fall vom Lenzi so richtig lange sitzen. Dem wird's dann schon unangenehm. Ich habe ja nicht immer sofort gerufen. Ich habe mir gedacht, nein, der wird schon kommen.
Ja, der weiß, gedacht, jetzt schauen wir mal. Je nachdem, wie lange ich jetzt hier sitze. Wie lange ich sitzen muss. Ja.
Und man hat ja gesehen, der wird schon unruhig. Irgendwie, dann dachte ich, der wird jetzt schon kommen. Und er halt so, Gott, wann ruft die? Oh mein Gott.
Ja,
oh.
Ja. So. An sich hast du einen super, super Bleib auf Distanz aufgebaut.
Ja, voll. Also Daueraufbau läuft hier. Oh Mann. Ja, dann auf zur nächsten Stolperfalle, oder?
Ja.
Genau, unsere Stolperfalle diese Woche. Ich gehe mit meinem Welpen in die Hundeschule und wir lernen das neue Signal für Sitz. Die Methode, damit der Hund das Signal gerne und fröhlich ausführt, lernt er es nicht, indem er Druck weichen soll. Ich also meine Hand auf seine Hintern lege, egal wie sanft es auch sein mag, und der Hund diesem Druck weicht. Sondern wir halten ja meinen Keks über die Nase und er lernt mit Eigeninitiative, wenn mein Hintern den Boden berührt, lohnt es sich. Und als Unterton natürlich dabei, hoffentlich machen wir das ab sofort viel öfter. Ja, jetzt hat der Welpe nach ein paar Wiederholungen das Signal verstanden und im weiteren Verlauf wird die Lockhand ausgeschlichen. Und irgendwann gibt es dann gar keine Kekse mehr, weil der Hund hat ja jetzt verstanden, was Sitz bedeutet. Die Fehlannahme ist, dass der Hund den Keks am Anfang braucht, um zu verstehen, was er tun soll. Und wenn er es dann verstanden hat, braucht er es nicht mehr.
Okay, also der Lerneffekt beim Hund ist jetzt natürlich, wir müssen uns das vorstellen wie eine kleine Tabelle im Hundehirn mit der Überschrift des jeweiligen Verhaltens. In unserem Fall jetzt zum Beispiel zuverlässig und prompt sitzen, wenn mein Mensch Sitz sagt. Jetzt habe ich auf der einen Tabellenseite eine Spalte, da steht drüber lohnt sich und auf der anderen Seite steht lohnt sich nicht. Jetzt habe ich natürlich sehr viel Striche auf der lohnt sich Seite, weil aus der Welpenschule natürlich der Hund gut gelernt hat, dass Sitzen viele Kekse bringt. Und jetzt bin ich an dem Punkt, den Katharina gerade beschrieben hat, dass wir eben sagen, okay, der hat das jetzt kapiert, das braucht er keine Kekse mehr, weil er weiß ja, was er tun soll. Und jetzt macht er das, wie in meinem Wasserhahn-Beispiel, natürlich auch noch eine Weile sehr zuverlässig mit dem Sitzen, weil er hat ja viel Masse da drauf, dass sich's lohnt. Aber sammelt natürlich mit jedem Durchgang, wo der Hund nichts bekommt, Striche auf der Seite lohnt sich nicht. Haben wir nun also 250 Striche auf der lohnt sich Seite und 750 Striche auf der lohnt sich nicht Seite, dann zeigt der Hund das prompte Sitzen nur noch mit einer Wahrscheinlichkeit von 25%. Das müssen wir uns auf jeden Fall bewusst machen, denn jeden Durchgang, den ich nicht belohne, minimiert oder vermindert die Auftretenswahrscheinlichkeit des Verhaltens im nächsten Durchgang. Was kann ich jetzt machen, um diese Stolperfalle zu umgehen? Ich belohne Verhalten, die ich zuverlässig im Alltag brauche, jedes Mal. Das heißt, Belohnung muss nicht immer Futter sein. Für spielbegeisterte Hunde kann es zum Beispiel auch sehr verstärkend sein, wenn ich ein Zergelspiel anbiete, wenn ich einen Ball werfe, wobei man da natürlich schauen muss, ob das für das Verhalten, was ich aufbauen möchte, jetzt zuträglich ist. Für den Sitzen würde ich jetzt zum Beispiel nicht einen Ball werfen, weil das einfach dann mein Sitzen zerstören würde. Aber rein theoretisch könnte ich jedes Verhalten auch mit einem Zergelspiel belohnen, wenn der Hund das cool findet. Oder ich könnte auch meinen Hund zurückschicken zum Buddeln oder ins Hundespiel oder was auch immer eben mein Hund gerade für Bedürfnisse hat. Ob die Belohnung dann aber tatsächlich ein Verstärker war, merkst du daran, ob das trainierte Verhalten zuverlässig wird bzw. bleibt. Wenn das so ist, dann hast du einen Verstärker gewählt. Wenn das nicht so ist, das heißt, wenn das Verhalten in der Performance schlechter werden würde, dann ist die Belohnung, die du gereicht hast, eben kein Verstärker für dieses Verhalten. Das Video übrigens, wie du deinem Hund oder wie du deinen Hund clever belohnen kannst, verlinken wir dir nochmal in den Shownotes.
So, und dann kamen wir zu der Frage aus der Community. Klassiker. Wie lange muss ich die trainierten Verhalten meines Hundes eigentlich belohnen?
Ja, eine ganz, ganz gerne gestellte Frage. Ich antworte tatsächlich immer mit, es kommt darauf an, wie viel Wert wir darauf legen, wie zuverlässig die jeweiligen Verhalten gezeigt werden vom Hund. Also wenn meine Priorität jetzt hoch ist, wie zum Beispiel bleiben, ausgeben, Leinführigkeit, Rückruf, je nachdem, was man eben als Priorität hoch kategorisiert hat, dann ist es sehr zuträglich, diese Verhalten immer und konstant jedes Mal zu belohnen. Und alle anderen Verhalten können wir weniger oft belohnen. Allerdings sind das dann auch Verhalten, wo wir auf jeden Fall sagen können, dass die dann unzuverlässiger gezeigt werden. Wenn das für uns in Ordnung ist, können wir da auch jedes zweite, dritte, fünfte, zehnte Mal belohnen. Aber in Relation zu dieser Quote ist natürlich auch mein Verhalten dann unzuverlässiger. Das heißt, diese Frage muss jeder für sich selber beantworten. Und jedes Verhalten, was nicht verstärkt wird, wird statistisch gesehen mit einer kleineren Wahrscheinlichkeit beim nächsten Mal gezeigt. Das heißt, denkt immer an die kleinen Listen im Kopf. Bei euren Hunden lohnt sich nicht. Und je nachdem, wie zuverlässig ihr die Verhalten haben wollt, sammelt Striche in der Tabellenspalte, die ihr dann auch braucht. Schaut euch dazu auch gerne nochmal das Video, wie sinnvoll ist es, Hunde ohne Leckerlis zu trainieren, an. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.
Wenn ihr Fragen habt, die euch beschäftigen, wir freuen uns riesig über eure Zuschriften. Gerne an post@verklickern-podcast.de oder als DM an unseren Insta-Account verklickern. Unser erstes Selbstexperiment für die Hundefolge. Wir haben uns überlegt, dass du dir passend zum Thema ein Verhalten aussuchst, welches dein Hund im Moment eher so mittelmäßig ausführt. Zum Beispiel eben der Rückruf, Sitzen, Platz, was auch immer eben bei euch gerade das Thema ist. Und jetzt schaust du mal, was passiert, wenn du den Hund eine Woche lang jedes Mal wenn dein Hund auf die erste Signalgabe das Verhalten zeigt, belohnst. Und jetzt beobachtest du bitte, wie sich das ausgesuchte Verhalten innerhalb der Woche verändert. Wenn sich das Verhalten bessert, dann ist es tipptopp. Und wenn du aber keinen Unterschied merkst, obwohl du wirklich jetzt stetig verstärkt hast, dann ist es Zeit für eine Ursachenforschung. Ob es jetzt um den Kontext geht, ob es eine Angstthematik ist, das Setting oder Schmerz, eine Verhaltenskette, was auch immer, das gilt es dann rauszufinden. Viel Spaß beim Ausprobieren.
Teile deine Erkenntnisse gerne mit uns, indem du sie unter dem Hashtag verklickern, ausprobiert, alles zusammengeschrieben auf Insta postest. Wir freuen uns auf deine Magic Moments.
Am Sonntag melden wir uns mit einer neuen Hunde-Podcast-Folge zurück. Wir checken, warum so viele Trainingsansätze keinen Erfolg bringen und wie du deine Ziele mit deinem Hund wirklich erreichst. Außerdem haben wir wieder ein neues spannendes Selbstexperiment für euch.
Und wollt ihr uns schon eher wieder hören, dann laden wir euch zu unserer Pferde-Podcast-Folge gleich morgen ein. Wir beschäftigen uns mit der Macht der Selbstverständlichkeit im Umgang mit unseren Pferden und beleuchten, wie wir Dinge mit unseren Vierbeinern oft unnötig verkomplizieren, indem wir gute Verhalten als gelernt abhaken und fatalerweise nicht mehr über sie nachdenken. Wir zeigen dir Wege heraus aus dem täglichen Kräftemessen mit deinem Pferd hin zu einem harmonischen und leichten Miteinander. Es wartet wieder ein erleuchtendes Selbstexperiment auf dich. Schön war's.
Ja.
Ja, voll gut. Ging so.
Ja, passt schon. Okay.
Dann würde ich sagen, lasst mal was von euch hören, wie euer Selbstexperiment so ausgegangen ist und dann hören wir uns spätestens übermorgen zur nächsten Hunde-Podcast-Folge.
Danke, Nadine.
Gerne. Ciao.
Ciao.
Das war Verklickern, der Podcast über positives Training mit Katharina Deisenberger und Nadine Keune. Werde jetzt Teil der Community und folge Verklickern auf Instagram.